Zu Fuß, Elterntaxi, Bus. Jeden Morgen sind Kinder auf dem Weg zur Schule. Überall auf der Welt. Wie hat sich dieser Weg im Lauf der Zeit verändert und wie sieht er in anderen Ländern aus?
Wenn Frieda Specker, geboren 1932 in Augsburg, von ihrem Schulweg erzählt, blitzen ihre Augen vergnügt. Sie erinnert sich noch genau an ihre Erlebnisse, damals vor mehr als 80 Jahren.
Wir sind mit Freundinnen und mit meiner Schwester immer gemeinsam in die Schule gegangen, haben Blödsinn gemacht und es war immer schön. Im Winter haben wir Schneeballen in die Kirche geschmissen oben. Und wenn meine Mutter kein Brot mehr hatte, dann haben wir 10 Pfennig gekriegt. Und dann hat sie gesagt, aber nicht mit Kuchen vertun, sondern wir sollten uns 2 Brezen kaufen. Ja, was haben wir uns gekauft? Boxer. Boxer waren Amerikaner, die unten mit Schokolade bepinselt waren oder mit Zuckerguss. Ja, und da waren wir natürlich als Kind ganz wild drauf. Ja, und dann sind wir weiter die Karmelitengasse hoch und da war links das Gefängnis. Und da sind wir immer mit Ehrfurcht vorbeigegangen und haben Mitleid gehabt und Angst gehabt, was da für Räuber drin sind. Ja, und im Rückweg, da war dann ein Schuster, der immer so böse geschaut hat. Da haben wir dann an Scheibe hinkaut und da habe ich mal zu fest hinkaut. Das war eine Katastrophe. Da haben meine Eltern, da kann ich mich gut erinnern. Ja, ja, meine Eltern mussten das ersetzen und so ein freches Kind.
Kleine Abenteuer erleben, Streiche spielen, auch einmal über die Stränge schlagen. Das ist es, was auch Waltraud Fischer, geboren 1943 im Allgäu, von ihrem Schulweg in Erinnerung geblieben ist. Noch heute weiß sie, wie sie die Kinder beneidet hat, die in den Einödhöfen hoch oben auf dem Berg lebten, denn deren Schulweg war besonders lang.
Meine Freundin und ich haben sie öfters begleitet und haben dir ein Stück eingebracht. Das war einfach toll, gell? Freiheit. Du bist jetzt so schnell heimgekommen. Im Winter sind sie mit den Schlitten gekommen und man hat gestritten miteinander. Man hat auch die Buben geärgert, das hat ja dazu gehabt. Es war einfach schön.
Den Schulweg umgibt ein Hauch von Freiheit. Nicht nur in der Erinnerung der beiden älteren Damen. Er bietet von jeher für viele Kinder und Jugendliche einen Freiraum zwischen den Anforderungen der Schule und den Anforderungen der Eltern. Eine Nische, in der sie sich weitgehend ohne Erwachsene bewegen können. Jedenfalls, wenn sie es dürfen, sagt die Montessori-Pädagogin Saskia Haspel, Gründerin und Leiterin der österreichischen Montessori-Akademie in Wien.
Der Schulweg ist in mehrfacher Hinsicht etwas ganz Besonderes für Kinder. Einerseits einmal kann er eine sehr gute Brücke darstellen zwischen dem Zuhause und der Schule. Das heißt, das Kind hat Zeit, Eindrücke zu verarbeiten, sich auch einzustellen darauf, was jetzt Neues kommt. Menschen brauchen ja Zeit, ja, für Übergänge aus einer Situation in die andere. Und das leistet der Schulweg schon einmal sehr, sehr gut, da Zeit zu geben. Das Zweite und für uns als PädagogInnen vielleicht immer das Wichtigste ist, dass Kinder durch die selbstständige Bewältigung des Schulwegs einfach eine ganz andere Möglichkeit haben, sich draußen in der Welt zu bewähren. Also nicht nur halt in die Schule zu gehen, sondern natürlich auch Situationen vorzufinden, mit denen sie vielleicht nicht gerechnet haben oder die vielleicht auch an einer Stelle mal ein bisschen herausfordernder sind. Und dann auch dieses Gefühl haben zu können, ich habe etwas selbstständig bewältigt. Ja, sei es jetzt leicht gewesen oder auch einmal ein bisschen schwieriger.
Eine Straße überqueren, sich vielleicht an einem finsteren Eck oder einem kläffenden Hund vorbeitrauen, mit anderen ins Gespräch kommen, in der Schule Erlebtes besprechen, sich mit dem Taschengeld eine Kleinigkeit kaufen. Kinder, die solche Situationen ohne Eltern meistern, bekommen die Chance, sich als selbstständig und erfolgreich zu empfinden. für ihre Entwicklung ein wichtiger Schritt. Davon ist die Pädagogin Saskia Haspel überzeugt. Das entscheidende Ziel nennt sich Selbstwirksamkeit.
Also ich fühle mich mächtig, etwas in dieser Welt zu schaffen oder zu verändern. Und je älter das Kind wird, ja, desto größer ist natürlich der Spielraum. Je mehr wir es behindern, desto weniger kann es das Gefühl aufbauen, ich kann etwas schaffen. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht beim zehnten Mal. Also es hat sehr viel zu tun mit Selbstvertrauen, ja, aber auch mit Selbstwertgefühl. Wenn ich mich als handelnde Person fühlen kann, die etwas bewirken kann in dieser Welt, ja, ich glaube, was wünschen wir uns mehr für unsere Kinder, als dass sie sich zu solchen Menschen entwickeln?
Auf dem Schulweg sind das viele kleine, unscheinbare Situationen, in denen sich Kinder selbstwirksam fühlen können, sagt Rudolf Egger, Professor für Pädagogik am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz. Und dennoch prägt sich diese Erfahrung ein, auch unbewusst.
Ein kleines Beispiel. Ein Mädchen kommt an eine Kreuzung und dort ist ein Zebrastreifen. Sie schaut nach links, sie schaut nach rechts, so wie sie das gelehrt hat, wieder nach links. Und da kommt so ein riesen Volvo SUV daher und sie schaut dem Fahrer in die Augen. Und der Fahrer wird langsamer. Und nur durch den Augenkontakt merkt dieses Mädchen, dass es einen riesengroßen Volvo abbremsen kann. Das sind die Begegnungsflächen, wo ich merke, ich brauche nicht immer eine Druckknopfampel oder Schülerlotsinnen oder Schülerlotsen. Ich kann selber durch so etwas Bescheidenes wie einen Augenkontakt, das eigentlich was Großartiges ist, in die Gesellschaft eingreifen und dort meinen Platz finden.
Doch der Pädagogikprofessor Rudolf Egger beobachtet, dass Kindern die Möglichkeit, solche Erfahrungen zu machen, inzwischen oft genommen wird. Das habe mit der Motorisierung und mit der getakteten Arbeitswelt ihrer Eltern zu tun.
Vielleicht haben Sie das auch schon festgestellt, so 20 Minuten vor Schulbeginn ist quasi Großkampfarena vor den Schulen. Die Eltern würden ihre Kinder am liebsten mit dem SUV in die Klasse führen, weil sie Angst vor dem Verkehr haben, den sie ja selber verursachen. Und das ist der Teil, wo wir uns dann gefragt haben, was hängt eigentlich am Schulweg, wenn immer weniger Kinder einen selbstgestalteten Schulweg haben? Wie hängt es dann mit dem Erleben der Umwelt, mit dem Erlernen von Demokratie und mit dem Erlernen des Miteinander? Wie hängt es zusammen?
Rudolf Egger forscht zu Lernprozessen, die außerhalb von Institutionen, beispielsweise der Schule, stattfinden und untersucht, was informelle Lernprozesse fördert. Auch der Schulweg ist so eine Lernwelt, oder könnte es sein, sagt Egger. Hier können sich Kinder zumindest in einem gewissen Rahmen ausprobieren, sich selbst ihren Weg bahnen, anderen Menschen begegnen, Unvorhergesehenes erleben und auch einmal Umwege machen. All das kennzeichnete über Jahrzehnte den Schulweg und machte ihn zu einer eigenen kleinen Lernwelt. Egger beobachtet jedoch, dass sich die Spielräume von Kindern zunehmend verengen. Viele Eltern stehen aufgrund ihrer Berufstätigkeit unter Druck. Insbesondere morgens gilt es, alle Familienmitglieder auf die Spur zu bringen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen und alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen.
Man versucht es sehr strikt zu handhaben. Aber was damit eben, wenn es so reglementiert ist, auf der Strecke bleibt, ist eben, dass es kaum mehr Begegnungsflächen zwischen den Menschen gibt. Sondern es gibt in der Früh Stress, bis alle im Auto sitzen und dann sind sie quasi kleine Monaden, die halt zugestöpselt sind mit Kopfhörern. Dieses Phänomen gibt es schon sehr lange und ist jetzt in den letzten 15 Jahren viel, viel stärker geworden.
Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten tobt heute in vielen Städten der Verkehr und stellt insbesondere für junge Schüler, die damit noch wenig Erfahrung haben, eine Gefahr dar und schränkt ihre Bewegungsfreiheit ein. Der Tag von Kindern gleicht außerdem zunehmend dem von Erwachsenen. Er ist von früh bis spät durchorganisiert. Auf den regulierten Schulalltag folgt die durchgeplante Freizeit. Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen sowie TÜV-geprüfte Spielplätze und wohlgeordnete Parkanlagen sind an die Stelle von unbeaufsichtigten Hinterhöfen, Straßen, öffentlichen Plätzen, Fabrikgeländen und Wäldern getreten, in denen sich Kinder noch vor wenigen Jahrzehnten weitgehend nach ihren eigenen Vorstellungen bewegen konnten. Zeiten, in denen sie niemand beobachtet, sind rar geworden für die Kinder von heute. Ein wichtiger Lernschritt auf dem Weg zum Erwachsenenalter ist aus Sicht der Pädagogen auch, dass Kinder mit anderen Kindern zusammen sein können, und zwar ohne die Aufsicht von Erwachsenen. Dass sie sich als Mitglied einer Gruppe fühlen und Verantwortung übernehmen, für sich selbst und für andere. Auch dafür eignet sich der Schulweg. Zugleich sei ihre Aufgabe, so Saskia Haspel,
dass sie aufmerksam bleiben. Ja, also, dass sie fokussiert sind auf den Straßenverkehr, dass sie genug Selbstsicherheit haben, nicht mitzumachen, wenn andere Kinder auf Ideen kommen, die vielleicht gefährlich sein könnten.
Aber im gleichen Maße, wie der Schulweg ein wichtiger Schritt eines Kindes zu mehr Autonomie ist, ist er eine Herausforderung für die Eltern. Sie müssen eine Balance finden zwischen ihrem Sicherheitsbedürfnis und dem Selbstständigkeitsdrang des Kindes. Die Eltern haben dabei die Verantwortung, dem Kind zu zeigen, wie es sicher zur Schule kommt, müssen es dann aber schrittweise in die Unabhängigkeit entlassen, findet die Montessori-Pädagogin Saskia Haspel.
Wichtig ist wirklich, aufs Kind zu schauen. Manche Kinder brauchen länger, manche Kinder sind unsicherer. Die brauchen dann auch wirklich länger die Begleitung und die müssen wir ihnen geben, natürlich. Ja. Was wir nicht machen dürfen, ist aus, ich sage jetzt mal ein bisschen falsch verstandener Fürsorge vielleicht oder aus eigener Bequemlichkeit, wenn man länger schlafen kann, wenn man das Kind mit dem Auto vor die Schule führt, ihm diesen Schulweg wegzunehmen. Ja, das ist sehr, sehr schade und das verhindert die Entwicklung der Selbstständigkeit in diesem Bereich.
Beim Loslassen können Eltern auf das bauen, was sie ihrem Nachwuchs in den ersten 6 Lebensjahren mitgegeben haben, so Saskia Haspel. Normalerweise unternehmen Kinder in dieser Zeit auch schon kurze Wege alleine, besuchen vielleicht Freunde um die Ecke oder gehen auch schon einmal alleine zum Bäcker. Dadurch können das kindliche Selbstvertrauen und das Vertrauen der Eltern in die Kinder gleichermaßen wachsen. Wenn Kinder dagegen viel Zeit im Auto sitzen, anstatt selbst zu laufen oder mit dem Fahrrad zu fahren, hat das sichtbare Folgen für ihre motorische Entwicklung, beobachtet Saskia Haspel im Schulalltag. Beim Treppensteigen gingen viele Schulanfänger noch jede einzelne Stufe mit 2 Füßen oder auch seitwärts.
Und da würden wir uns natürlich wünschen, dass sie mehr Gelegenheit gehabt hätten, sich zu bewegen. Und jede Bewegung, die ein Mensch macht, ist gut, ja, wenn sie strukturiert ist. Und somit natürlich auch ein Schulweg, der zu Fuß bewältigt wird oder ein Teil davon zu Fuß bewältigt werden kann, sehr, sehr hilfreich auch für die weitere Entwicklung. Von einer Gehsteigkante hinuntersteigen braucht Bewegungskoordination, ja, oder hinaufsteigen oder links und rechts zu schauen, ja, und dann loszugehen. Also man muss gut in seinem Körper zu Hause sein, ja, ein gutes Körperbild haben, seinen Körper gut kennen, auch wissen, was kann ich mir denn zutrauen an Bewegung, ja, und ein wirklich stabiles, reifes Gleichgewichtssystem entwickelt zu haben, sind wesentliche Voraussetzungen dafür, unter anderem den Schulweg sicher bewältigen zu können.
Die Eltern müssen sich zudem darauf verlassen können, dass sich ihr Nachwuchs an Regeln hält. Sie brauchen aber auch das Vertrauen in die Kinder und insbesondere in die Jugendlichen, dass sie auch dann zurechtkommen, wenn sie einmal vom vorgegebenen Pfad abweichen, meint Saskia Haspel.
Wir hatten ja noch Samstagsschule und ich ging an einer Kirche vorbei und samstags wird häufig geheiratet. Ich hatte die Freiheit. Ja, ich hatte noch kein Handy. Mir hat nicht nach 10 Minuten schon jemand nachtelefoniert, wo bleibst du, wenn ich mich ein bisschen verspätet habe. Ich konnte dort Braut schauen, bei der Kirche stehen bleiben, ja, wenn da gerade eine Hochzeit war. Niemand hat sich damals Sorgen gemacht, wenn ein Kind 10 Minuten später dran war. Also auch da wird Kindern sehr viel Freiheit genommen heutzutage über diese Handy-Nabelschnur, ja, dass sofort angerufen wird, wo bleibst du denn, was ist denn los?
Saskia Haspel und Rudolf Egger erkennen einen Hang zur Überfürsorge bei heutigen Eltern. Das spiegelt sich auch im Begriff Helikoptereltern. Daran, wie Kinder zur Schule kommen, lasse sich ablesen, wie sich die Gesellschaft und auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind in den vergangenen Jahrzehnten verändert hätten. Rudolf Egger?
Kind ist natürlich Statussymbol Nummer 1. Also für den Großteil der Eltern ist Kind Identifikationsmerkmal. Also Kinder werden immer wichtiger. Kinder sind quasi ganz wesentliche Elemente der eigenen Lebensplanung. Und auf der anderen Seite hat sich das auch eben durch die strukturelle Berufstätigkeit auch verändert. Diese Beziehung natürlich auch. Ja, wo wir eben vieles organisieren müssen. Und man ist froh, wenn die Kinder hinten im Auto eben zugestöpselt sind, weil da kann man sich selber konzentrieren, was man alles zu tun hat.
Der Weg zur Schule unterscheidet sich nach der Beobachtung von Rudolf Egger deutlich vom Heimweg. Vor allem, was die emotionale Verfassung der Schülerinnen und Schüler angeht.
Der Weg von der Schule nach Hause dauert in der Regel ungefähr 8 bis 10 Minuten länger. Weil sie langsamer gehen, nicht so zielbezogen gehen, vielleicht um einen Umweg auch noch machen und Möglichkeiten finden, quasi diesen Ballast der Schule auch abzulagern. Weil Schule ist, darf man sich auch nichts vormachen, ist Druck. Auch schon für die ganz Kleinen. Schule ist soziales Miteinander, kognitives Lernen, Forderung. Und mit dem muss man echt umgehen. Ja, und dieses Fading out von der Schule, auch dafür ist der Schulweg eigentlich ganz, ganz wichtig.
In den Weiten der Savanne im Südwesten Kenias. Wenn sich der 8-jährige Musega auf den Weg zur Schule macht, die einzige im Umkreis von 20 Kilometern, hat er einen ständigen Begleiter. Die Angst vor wilden Tieren wie Hyänen, Löwen und Elefanten. Exotisch anmutende Schulwege wie der von Musega werden gerne in Dokumentationen gezeigt, beobachtet Malte Pfau von der Kindernothilfe, einem der größten christlichen Hilfswerke in Deutschland. Der gelernte Lehrer setzt sich seit Jahren auf der politischen Ebene für Kinderrechte ein. Sein Schwerpunktthema: das Recht auf Bildung und die Frage, wie man mehr Kindern eine Schulbildung ermöglichen kann.
Dass Kinder mit einer Seilbahn über Schluchten fahren oder mit einem Esel über Gebirgspässe gehen. Das ist natürlich auch alles da, aber ich denke immer, das romantisiert das so ein bisschen fast. Das stellt das so dar, als wären das so Abenteuer auf dem Weg zur Schule. Und ich glaube, für 99,99% der Kinder gilt einfach nur, dass die Entfernung eigentlich das Eigentliche ist, die Einschränkungen und Gefahren, diese Länge des Weges mit sich bringt.
Malte Pfau war für die Kindernothilfe selbst viel in fernen Ländern unterwegs, unter anderem in Indien und mehreren afrikanischen Ländern, und hat dort erfahren, ein großes Hindernis für Kinder und ihr Recht auf Bildung ist die Distanz zur nächsten Schule. Insbesondere in ärmeren, weniger entwickelten Ländern ist der weite, oftmals beschwerliche Weg zur Schule ein großes Problem.
Schulwege von 1 bis 2 Stunden pro Weg, also hin und zurück sind es dann eher 3 bis 4, sind schon eher die Regel, aber das sind zumindest noch Schulwege, die ja bewältigt werden können. Die weiterführende Schule ist dann ja häufig eher in Oberzentren oder in Städten angesiedelt. Das heißt, wenn Kinder oder Jugendliche dann die Grundschule verlassen und auf eine weiterführende Schule gehen, bedeutet das halt häufig, dass entweder damit das Kapitel Schule zu Ende ist, einfach weil es gar nicht mehr erreichbar ist, oder aber dass Kinder schon sehr früh halt auch das Elternhaus verlassen, um dann halt in Städten bei Verwandten zu leben oder aber auch teilweise auch allein zu leben, um die weiterführende Schule wahrnehmen zu können.
Auch in den Großstädten des globalen Südens machen sich unzählige Kinder jeden Tag auf den Weg zur Schule. Erschwert wird ihnen der Weg dort vor allem durch den Verkehr und die unzureichenden öffentlichen Verkehrsmittel, sagt Malte Pfau.
Also wenn man sich jetzt solche Millionenstädte wie Addis Abeba anguckt oder Nairobi, Kapstadt, Johannesburg, das sind ja alle Städte, wo wir ja in den Townships oder Slums arbeiten, wo es zwar natürlich häufig auch Schulen gibt, aber auch da ist es ja so, dass Kinder innerhalb dieser Städte wahnsinnige Distanzen zurücklegen, die auch nicht vergleichbar sind mit Leben in der Großstadt bei uns, weil es halt einfach kein öffentliches Transportsystem gibt, was man so nutzen kann, oder halt einfach auch teilweise Schnellstraßen und Hindernisse innerhalb einer Stadt darstellen, die bedeuten, dass man kilometerweit erstmal gehen muss, um überhaupt einen Weg zu finden, um diese ja fast schon Flüsse ohne Brücken innerhalb der Städte überwinden zu können.
Weltweit sterben täglich 500 Kinder bei Verkehrsunfällen, die meisten von ihnen vermutlich auf ihrem Schulweg. Das heißt, für junge Menschen auf der ganzen Welt ist der Straßenverkehr die Todesursache Nummer 1, noch vor Naturkatastrophen, Kriegen oder Seuchen. Dazu kommt insbesondere für Mädchen in vielen Ländern die Gefahr, auf ihrem Schulweg Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden.
Weil Raubüberfälle, aber auch sexueller Missbrauch an der Tagesordnung ist, das weiß ich auch aus dem südafrikanischen Kontext, dass da der Missbrauch von Mädchen massiv steigt, wenn die Ferienzeit vorbei ist, weil Schule und Schulweg für Mädchen einfach ein grundsätzlich sehr gefährlicher Ort ist, wo halt Übergriffe ja tagtäglich leider sind.
Nicht wenige Eltern behalten ihre Kinder auch deshalb lieber zu Hause, wo sie dann von jeglicher Schulbildung abgeschnitten sind. Aber trotz aller Gefahren, die auf dem Schulweg, insbesondere in den Ländern des globalen Südens lauern, für Kinder weltweit ist der Schulweg nicht nur ein Weg zu einer Bildungsstätte. Er ist auch ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg ins selbstständige Leben und bietet die Chance auf eine ganz eigene, wertvolle Erfahrung. Davon ist Malte Pfau überzeugt.
Für viele Kinder ist das ja auch so der einzige unbeobachtete Moment, den sie am Tag haben. So, die Schule ist wahnsinnig streng, das Elternhaus ist wahnsinnig streng. Im Elternhaus sind sie auch voll eingebunden. Das ist ja nicht so, dass das so ist, dass sie da irgendwie ihr eigenes Zimmer haben, sondern häufig ist das ja irgendeine Lehmhütte, wo man irgendwie zu acht in einem Raum wohnt. Das heißt, dieser Schulweg ist für die so der einzige Moment am Tag, wo sie vielleicht auch für sich mal mit anderen Kindern Quatsch machen können.
Kind sein, Quatsch machen, ein kleines Stückchen Freiheit genießen zwischen Schule und Elternhaus. Das haben wohl die meisten Schulwege dieser Welt gemeinsam, auch wenn sie sonst sehr verschieden sind. Und auch die beiden älteren Damen, Frieda Specker und Waltraud Fischer, sind sich einig.
Ein Kind braucht den Kontakt mit anderen Kindern, kann über Lehrer schimpfen und kann einfach sich ausdrücken lernen.
Das bindet Freundschaften und auch Gemeinschaften. Das war einfach toll, gell?
Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit. Was Kinder auf dem Weg zur Schule lernen können. Ein Radiowissen von Susanne Hofmann. Wir hätten da auch noch Radiowissen-Folgen zum Beispiel zur Geschichte der Schule oder zur Reformpädagogik. Gibt's alles in der ARD-Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommt ihr in den Shownotes.